Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben, von meiner Seite. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Tobias. Und für die, die mich kennenlernen wollen, ich werde nach dem Gottesdienst am Ausgang stehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich nenne mich Christ geboren. Also ich bin in einer christlichen Familie groß geworden und immer mit dem Glauben irgendwie hatte ich was am Hut. Und ich hatte eine Phase in meinem Leben und der Gedanke kommt mir aber immer mal wieder, dass ich denke, wie geil wäre das gewesen, in der Zeit Jesu gelebt zu haben. Ja? Und Jesus persönlich erlebt zu haben, als Menschen seine Worte zu hören. Gut, müsste ich noch die richtigen Sprachen für kennen, aber und seine Wunder zu sehen. Ne? Und so ein bisschen leide ich darunter ab und zu, dass ich denke, ja, das haben wir jetzt nicht mehr. Ja? Bisschen schade irgendwie. Aber irgendwann, und ich muss gestehen, weiß ich nicht mehr, wie der Gedankenprozess bei mir stattgefunden hat, ob irgendwie Gott mich darauf gestoßen hat, ob mir irgendjemand mal das gesagt hat, aber mir diesen Hinweis gegeben, dass es ja da so eine Übergabe gab. Ja, Jesus hat gesagt, ich höre jetzt hier auf, ich gehe zurück zum Vater, ab jetzt seid ihr dran. Ja? Und uns das so übergibt. Und Paulus formuliert es im Epheserbrief, in Epheser 1, Vers 22 und 23 folgendermaßen. Und alles hat er, Gott, unter seine Füße, Jesu Füße, getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ist ein bisschen kompliziert formuliert, ja, Paulus. Aber was er letztendlich sagt, ist, Gott hat sich dazu entschieden, als er Jesus verherrlicht hat, dass er Jesus als den Haupt der Gemeinde einsetzt, als unser Leiter und uns als seinen Leib. Und nicht nur irgendwie als seinen Leib, ja, sondern die Formulierung, die Paulus hier benutzt, ist nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir als Leib Christi sind die Fülle Christi. Ja? Und im Grunde genommen dieser Gedanke zu sagen, oh, eigentlich wäre ich so gern dabei gewesen, als Jesus leibhaftig auf Erden war, zu sagen, ich bin dabei, wo Jesus leibhaftig auf Erden ist. Denn wir sind Jesus leibhaftig auf Erden. Ja? Der Gedanke ist schwierig, ne? Weil, also ich gucke nur in mein eigenes Leben, ohne irgendjemanden anders anzugucken und denke, so richtig repräsentiere ich Jesus nicht immer, oder? Weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr immer das Gefühl habt, ihr seid das Licht der Welt zu jedem Zeitpunkt. Ne? Naja, Jesus hat sich trotzdem dazu entschieden, das so mit uns zu machen und uns so da in die Verantwortung zu nehmen auch. Aber, und wir kennen das hier, wenn wir hier in unserer Gemeinde, wenn wir jemanden Neues einsetzen und so weiter, dann gibt es eine Veranstaltung, wo der offiziell vorgestellt wird und wo er gesegnet wird und für denjenigen gebetet wird. Und tatsächlich haben wir genau das Gleiche auch. Jesus hat sich seine Jünger zur Seite genommen und hat sie für diese neue Aufgabe gesegnet und für sie gebetet. Und das ist das längste Gebet, was wir von Jesus überliefert gekriegt haben. Es ist ein komplettes Kapitel lang, Johannes 17, und ich werde es jetzt auch komplett vorlesen und dann auf ein paar Punkte eingehen. Ja? Johannes 17. Solches redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dessen der Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinem Namen den Menschen offenbart, die du mit uns der Welt gegeben hast, mit mir aus der Welt gegeben hast. So. Sie werden dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt, bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir, und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen ist. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie und dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht. Ich aber kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihnen kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Ich will zwei Punkte rausgreifen, die ich spannend finde. Ja? Das erste ist, dass Jesus in diesem Text sehr deutlich formuliert, was unsere Aufgabe ist. Ja? Er ist ganz am Anfang im zweiten und dritten Vers. Ne? Dass er uns gegeben hat, was er vom Vater bekommen hat. Und zwar alles, was er vom Vater bekommen hat. Und das ist das ewige Leben. Und er definiert das ewige Leben dann auch. Und sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja, das ist das, was über uns steht. Das ist unsere Berufung. Dass wir Gott und den, der gesandt hat, erkennen dürfen. Und dann relativ weit unten, haben wir dann den Aufruf zur Einheit. Ja? Dass sie eins seien, das ist das Gebet, was Jesus spricht, über seinen Jüngern, über der Gemeinde, über uns. Er formuliert das, er betet explizit für die Gemeinde und er betet nicht nur für seine Jünger, die anwesend sind, sondern für alle, die durch sie zum Glauben kommen. Und ein paar Generationen später ist das wir, die wir hier sitzen. Ein Teil davon zumindest. Ja? Und er sagt dass sie eins sind wie du in mir und ich in dir, so sollen sie in uns sein. Und warum? Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Und das ist fast genau dieselbe Formulierung, die er oben benutzt, um das ewige Leben zu beschreiben. Ja? Das ewige Leben ist, an Gott zu glauben und an den, den Gott gesandt hat, Jesus Christus. Und hier heißt es, wie unsere Einheit führt dazu, dass die Welt erkennt, dass Jesus von Gott gesandt worden ist. Ich finde es total faszinierend, weil wir, ehrlich gesagt, in der Bibel nicht sonderlich häufig wir haben immer so Wenn-Dann-Zusammenhänge, die gibt es ein paar Mal mehr, aber es gibt wenig so konkrete Sachen. Ja, es gibt nicht so wahnsinnig häufig, dass wir eine Checkliste haben könnten und sagen könnten, wenn ich das tue, dann aus A folgt B, und zwar immer. Ja? Aber hier haben wir das. Hier sagt Jesus selbst, die Einheit unter meinen Nachfolgern wird dazu führen, dass die Welt erkennt, dass er von Gott gesandt worden ist. Und das ist die Vorstufe von dem, was er vorher als ewiges Leben definiert hat. Ja? Wenn wir uns also jetzt sagen, auch im Anbetracht der Vision, zu sagen, wir wollen ein Leuchtturm sein, wir wollen, dass sein Licht in diese Welt strahlt. Wir wollen, dass Gott uns als Gemeinde dafür benutzt, dass sein Licht rausstrahlt. Dann ist das Ziel, dass die Welt da draußen Gott kennenlernt. Und dass die Welt da draußen erfährt, dass Jesus von Gott gesandt worden ist. Und hier sagt Jesus den Schlüssel dazu. Und sagt, das wird zwangsläufig passieren, wenn ihr eins seid. Und deshalb finde ich es wichtig, sich das anzugucken. Ja? Und wir haben das auch, wenn man sich das Thema Einheit anguckt, wenn man durch das Neue Testament geht, stolpert man über unglaublich viele Stellen, wo immer wieder darauf hingewiesen wird. Ja? Und eine schöne Stelle zum Beispiel ist aus dem Beginn des ersten Korintherbriefs, auch wieder von Paulus, 1. Korinther 1, Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltung unter euch zu, sondern haltet aneinander fest in einem Sinne und mit einer Meinung. Ja, und dann geht Paulus dann noch weiter darauf ein. Das ist sozusagen schon am Anfang des Korintherbriefs. Da geht er dann, das Thema beschäftigt ihn dann noch ein bisschen weiter. Und weil das so wichtig ist. Ja, weil die Einheit, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, die ist ein Bild für die Welt da draußen. Und das ist was wir uns bewusst machen müssen. Ich habe während meiner eine Zeit lang in der Uni gearbeitet und hatte eine Freundin aus der Gemeinde, die Abi gemacht hat zu der Zeit und die gesagt hat, ich scheitere an Mathe. Das ist doof, ich möchte mein Abi nicht vergurken, nur weil ich schlecht in Mathe bin. Also suche ich mir irgendjemanden. Dann habe ich gesagt, also er hatte mich gefragt, ob ich ihr helfen kann in Mathe. Und habe ich gesagt, okay, ich kann das gerne machen. Ich habe aber das Problem, ich bin in der Uni gebunden, ich kann da nicht weg. Ich habe da aber freie Zeiten. So, also das heißt, wir können Mathe-Nachhilfe machen, aber du müsstest in die Uni kommen. Dann hat sie gesagt, okay, für mein Abitur mache ich das. Und ist dann, weiß gar nicht, über was für einen Zeitraum, über einen längeren Zeitraum regelmäßig irgendwie zweimal die Woche zu mir in die Uni gekommen und dann haben wir uns da bei uns ins Büro gesetzt und haben Mathe gemacht. Und es war total witzig, dass ich hatte einen Kollegen, der immer Gründe gefunden hat, mit im Büro zu sitzen. Der musste dann immer irgendwas da machen, am Computer oder irgendwas, keine Ahnung. Aber es war ganz witzig zu sehen. Und ich habe ihn mal irgendwann darauf angesprochen, was das ist. Und er meinte, er findet es so faszinierend, uns dabei zuzugucken, wie wir Mathe machen. Ja? Weil er, obwohl er weiß, dass wir nicht verwandt, verschwägert oder irgendwas sind, das als so eine geschwisterliche, liebevolle Beziehung sieht, einfach der Umgang, wie wir miteinander hatten. Und ich habe mir das angehört von ihm und dachte, wir haben Mathe gemacht? Ja, also so, was man halt fürs Abi an Mathe macht, irgendwie Vektorrechnung oder irgendwas, keine Ahnung. Ne, aber das geht mir immer noch nach, weil ich das so faszinierend finde. Und ich bin mit diesem Kollegen von damals noch im Kontakt, wir sind immer noch befreundet, wir sehen uns regelmäßig. Und jedes Mal, wenn er die Möglichkeit hatte, in irgendeinen Gemeindekontext zu kommen, ist das, was ich als Feedback danach von ihm gekriegt habe, ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, findet er unglaublich beeindruckend. Und dann denke ich immer, bin ich ganz glücklich, dass er nicht hinter alle Kulissen gucken kann, ne? Und aber auf der anderen Seite denke ich auch, wenn wir Mathe machen, wenn das schon so beeindruckend ist, dass er das Bedürfnis hat, im Raum zu sein und das mitzuerleben, wie viel mehr wäre ich ein Zeugnis, wenn ich es bewusst drauf anlegen würde? Ne? Das ist ja eher so, dass aus Versehen passiert. Und dann kommen wir wieder zurück zu der Jahreslosung. Alles, was ihr tut, tut in Liebe. Denn letztendlich ist das, deswegen, das hat Sabine vorhin schon so schön gesagt, ne? Darauf läuft es hinaus. Wir können nur in Einheit miteinander sein, wenn wir einander lieben. Und wir brauchen Gott dafür. Das ist keine Liebe, die wir irgendwie, ne? Ich habe schon... In meiner kleinen Kernfamilie geht mir häufig genug die Liebe aus. Ja, und dann denke ich, ohne Gott, die Vorstellung, euch alle mit der Liebe Christi zu begegnen, das geht halt eben nur mit der Liebe Christi. Ich kann nicht, ne, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr da anders. Mir fällt das schwer. Ne? Und wir haben dann auch, wir haben an der Stelle dann auch den Punkt, das ist auch was Jesus im Vorfeld sagt, uns dieses liebt einander. Ne? Das ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe. Und das ist eine ganz schön steile Vorlage. Weil, ehrlich gesagt, ne, was hat Jesus gemacht, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt? Ist ans Kreuz gegangen und ist für uns gestorben. Und das ist das Vorbild, was er uns gibt und sagt, so, daran könnt ihr euch mal messen. Liebt ihr euch so, wie ich euch geliebt habe? Und trotzdem, was ich möchte, dass wir im Blick behalten, ist dieses Versprechen, was er gibt. Was er sagt, an der Einheit, an der Liebe, die ihr untereinander habt, wird die Welt erkennen, dass ich vom Vater gesandt wurde. Ja, das heißt, wenn wir dieses Ziel vor Augen haben, wenn wir sagen, wir möchten, dass das Licht Gottes von uns aus in unsere Nachbarschaft strahlt, dann werden wir das nur schaffen, wenn wir in Einheit zueinander stehen. Ja? Wir werden das am nächsten Samstag, wenn wir über die Vision reden, ne, haben wir die Vision so ein bisschen in so vier Schwerpunkte aufgeteilt. Und ganz drei von den vier haben das Wort Kultur drin. Ja, Gebetskultur, Willkommenskultur. Und das geht nur, wenn wir das alle machen. Denn eine Kultur entsteht nicht, weil einer gesagt hat, wir haben jetzt eine Kultur. Sondern eine Kultur entsteht nur, wenn alle diese Kultur leben. Und das funktioniert nur, wenn wir in Einheit beieinander stehen. Jetzt muss ich aber auch sagen, um der Fairness halber, der Aufruf zur Einheit ist nicht ganz kostenfrei. Ich habe es schon angedeutet mit die Liebe, die Christus zu uns hatte, dass er für uns gestorben ist. Es gibt eine schöne Stelle in der Bergpredigt, wo Jesus ein bisschen darauf eingeht, sozusagen, wie wir miteinander umgehen können und sollten. Das ist Matthäus 5, 23 und 24. Darum, wenn du deine Gabe auf den Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und gehe zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Ja? Wenn wir vor Gott kommen und wir haben keinen Opferdienst mehr, wir kommen nicht mehr in dem Sinne, dass wir Tiere zum Altar bringen und die da schlachten, aber wir kommen zu Gott, wir suchen Gottes Gegenwart, wir suchen nachher Gottes Gegenwart im Lobpreis. Ja, das ist auch eine Form von Opfer bringen, ihm Opfer bringen, ihn suchen, seine Herrlichkeit suchen. Und Jesus fordert uns auf, dass wir unser Herz prüfen. Und wenn wir feststellen, es gibt jemanden, der etwas gegen uns hat, nicht ich habe was gegen jemanden anders. Ich kann im Reinen sein, ich kann im Reinen vor Gott sein und kann sagen, ich hab nichts gegen die Person. Ja? Und trotzdem sagt Gott, wenn du weißt, dass jemand was gegen dich hat, dann klär das zuerst. Dann geh hin, dann suche den Frieden, dann suche die Einheit, dann suche die Versöhnung. Und dann komm zurück und bete mich an. So wichtig ist Gottes. Ja? Dass er sagt, ich will, dass ihr, wenn ihr zu mir kommt, wenn ihr mein Angesicht sucht, ich will, dass ihr versöhnt seid. Ich will, dass ihr in Einheit seid. Ich will, dass ihr als mein Leib zusammen vor mich kommt. Und jetzt sozusagen, wir haben das neue Jahr. Heute ist der erste Sonntag im neuen Jahr. Das heißt, wenn ihr für den Fall, dass Leute von euch sich Vorsätze fürs neue Jahr machen und ihr noch keinen habt, sucht Einheit. Nehmt euch das mal bewusst vor. Zu sagen, was kann ich tun, was muss ich tun, um eins zu sein mit den anderen Gliedern der Gemeinde. Ja? Und jetzt muss man auch sagen, Einheit funktioniert nur persönlich. Ich bin total dankbar für den Livestream und dass wir diese Möglichkeit haben. Aber Gemeinde findet hier statt und nicht vor den Endgeräten. Auch, aber hier erleben wir einander, hier reden wir miteinander, hier können wir hören, wie es dem anderen geht. Wenn zwei Leute 50 Kilometer voneinander entfernt beide vor demselben Computer sitzen, vor unterschiedlichen Computern sitzen offensichtlich, und denselben Livestream gucken, dann kriegen sie zwar dieselbe Information, aber die beiden verbindet in dem Fall sonst nichts weiter miteinander. Ja? Deswegen ganz stark die Ermutigung, zur Einheit gehört Anwesenheit, Dasein, sich einbringen, teilen. Ich kann nur eins sein, wenn ich weiß, wo der andere steht, wie es dem anderen geht, wo ich für den anderen da sein kann. Und da haben wir auch einen Aspekt, einen weiteren sozusagen darüber hinaus, dass Gott sich verherrlicht in unserer Einheit. Wir tragen auch einander die Lasten. Ich kann, wenn ich weiß, wie es dir geht, kann ich für dich beten, ich kann bei dir sein, ich kann immer wieder hören und nachfragen und zusehen, was ich tun kann, um dir zu helfen. In deiner Situation. Wenn ich dich nicht sehe, wenn ich nicht mit dir rede, dann kann ich das nicht. Ja? Insofern ist die Herausforderung bei dem Ganzen auch Offenheit. Ist ja für uns alle nicht unbedingt angenehm. Ja, aber das Leben teilen, miteinander, beieinander stehen. Aber nehmt es auch thematisch jetzt ganz konkret mit in die Gebetswoche. Ja, wo wir zusammen auch auf Samstag hin beten als Gemeinde, um dann am Samstag miteinander zu reden und zu schauen, wie will Gott die Vision, die Berufung, die er auf unsere Gemeinde gelegt hat, konkret umsetzen? Welche Ideen hat er für uns? Welche Ideen haben wir? Ne? Und wir sind der Leib Christi, wir sind dazu berufen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir sind keine Marionetten von Gott, sondern wir sind dazu in Zusammenarbeit gerufen. Und das ist einer der Hauptpunkte für Samstag, dass wir als Gemeinde die Vision Gottes, die er uns gegeben hat, nehmen und schauen, was heißt das für uns? Wie setzen wir das konkret um? Ne? Und insofern, wenn ihr das nicht als Jahresvorsatz nehmen wollt, weil es euch ein bisschen zu groß ist, ist okay, ist, verstehe ich. Ja? Schaut auf die nächste Woche, schaut auf nächsten Samstag. Und zu sagen, wir in Einheit vor Gott, mit Gott. Amen.